Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen.
Amen.
Der Predigttext ist der Lobgesang des Propheten Zacharias, der eigentlich ein Priester war, aber in diesem Moment, wo er uns diesen Lobgesang vorträgt, zum Propheten wird. Aus dem Lukas-Evangelium im 1. Kapitel. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David. Wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Dass er uns erretten wird von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigen unseren Vätern, und dass er gedächt an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, so dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienen, ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, eine Prophetie, die es wirklich in sich hat, die nicht nur Weihnachten umgreift, sondern die weit zurückführt auf Abraham und die weit vorausgeht auf die Morgenröte eines wunderbaren kommenden Lichtes. Also im Grunde ist die ganze Heilsgeschichte Gottes in diesem Lobgesang versammelt. Und der Zacharias, der war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sonst hätte er uns diesen Blick in die Heilsgeschichte Gottes so kompakt, im Grunde in nur 2, 3 Sätzen, gar nicht vermitteln können. Der erste große Abschnitt von Vers 68 bis 75 ist im Urtext ein einziger Satz. Und in dieser Übersetzung ist das so ein Stückchen nachempfunden. Man könnte natürlich auch lauter Einzelsätze draus machen. Aber ein Prophet ist so mit dem Geist erfüllt, dass er eigentlich gar keine Pause machen kann. Dass es aus ihm herausbricht, was Gott ihm da aufs Herz gelegt hat. Und das haben wir öfters in der Bibel. Ja, auch im Epheserbrief, dieser große Lobpreis gleich am Anfang. Ein einziger Satz, schwer im Deutschen wiederzugeben. Nun, wer Lukas 1 etwas näher kennt, der weiß, dass die Worte, die der Zacharias hier wählt, gar nicht unbedingt alle aus ihm heraus formuliert worden sind, sondern dass er selber schon inspiriert war durch den Engel Gabriel. Gleich am Anfang des Kapitels tritt nämlich der Engel Gabriel auf und erwischt den Zacharias in einer wichtigen Tätigkeit. Er war nämlich zu diesem Zeitpunkt gerade eingeteilt als Priester im Tempel in Jerusalem. Die hatten immer wochenweise oder monatsweise ihren Dienst und da kamen sie angereist und dann waren sie sozusagen der dienstführende Priester. Und in dieser Tätigkeit wird der Zacharias überrascht von dem Engel Gabriel. Und der Engel Gabriel, der teilt ihm im Grunde genommen schon die wichtigsten Daten mit, um die es hier geht in unserem Lobgesang heute. Er sagt im Grunde 7 Dinge. Erstens, es kommt eine große Freude über Israel. Eine große Freude über die Geburt eines kleinen Kindes namens Johannes. Und dieses kleine Kind, das wird interessanterweise hier gleich so formuliert, ist gar nicht so klein, wie es scheint, sondern es wird groß sein vor Gott. Der Name Johannes heißt auf Deutsch, Gott ist gnädig. Also Gott packt seine ganze Gnade in dieses Kind und in diesen Mann hinein. Und dann sagt der Gabriel drittens, der wird asketisch leben. Kam jetzt gerade die Meldung aus Israel, dass dort irgendein Gastronom Heuschrecken als Mahlzeit anbietet. Meine Frau war nicht so begeistert von diesem lokullischen Geschehen. Aber immerhin, wir wissen, Honig und Heuschrecken, damit hat sich der Johannes ernährt und ist offensichtlich zumindest am Leben geblieben. Also asketisch wird seine Lebensweise sein und das heißt natürlich bei Licht besehen weltabgewandt. Der hat sich für andere Dinge interessiert, nicht für die Schönheiten dieses irdischen Lebens. Und dann wird viertens gesagt, der wird schon im Mutterleib, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, als Embryo schon den Heiligen Geist empfangen. Ja, das ist natürlich eine ganz besondere Aufmerksamkeit Gottes. Hat natürlich auch einen tieferen Sinn. Schon da mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Aber dann kommt fünftens die Aufgabe, die er in Gottes Namen ausführen soll. Er wird viele aus Israel zur Umkehr zu Gott führen. Der Johannes, wir nennen ihn ja den Täufer, ist ja dann aufgetreten, ohne Menschenscheu und Menschenfurcht. Man hat sowohl den Pharisäern und Schriftgelehrten ins Stammbuch geschrieben, als auch den Soldaten und den Zöllnern. Und alle haben das richtige Wort zur richtigen Zeit abbekommen. Alles mit der Zielsetzung, ihr müsst umkehren. Ihr müsst euer Leben ändern. Der Johannes wusste sich von Anfang an als Wegbereiter für Jesus. Und sechstens, was ich ganz besonders schön finde und was dann auch letztlich die Erfüllung der letzten alttestamentlichen Verheißung darstellt. Ich weiß gar nicht, ob wir alle wissen, was die letzte Verheißung des Alten Testaments war. Im Propheten Malachi, ganz hinten, da sagt der Malachi, es kommt jemand. Und der wird das schaffen, was kein Mensch und keine Familie und kein Vater und kein Sohn jemals schaffen wird aus eigenen Kräften. Er wird Väter und Kinder miteinander versöhnen. Schöne Wort versöhnen, da steckt ja Sohn drin. Und wer selber mit seinen Kindern irgendwann mal im Zoff gelebt hat oder, ich sage mal, hoffentlich nicht mehr mit ihnen im Clinch liegt, der weiß, wie schwer das oft ist, das versöhnende Wort und die versöhnende Geste zu finden. Aber Johannes wird es schaffen. Das ist schon großartig, ja, wenn der Täufer dann auch gleichzeitig der Seelsorger wird, der so in das Herz der Menschen hineinsprechen kann, dass sie bereit werden zur Vergebung und dass Väter bereit werden, ihre Fehler in der Erziehung zuzugeben und ihre Lieblosigkeit und ihr Pascha-Auftreten und zu ihren Kindern zu gehen und sagen, vergib mir. Ich weiß noch, ich habe das einmal erlebt, dass ich jemanden, der zum Gemeindehilfsbund gehört hat, zu beerdigen hatte in Berlin. Und ich war dann eingeladen vorher zum Gespräch und die zwei Söhne waren da und die haben mir erzählt, manches vom Vater, aber das Wichtigste, was mir jedenfalls in Erinnerung geblieben ist, haben sie gesagt, was für uns am eindrücklichsten war, als er sich zum Sterben hingelegt hat, dass er uns gefragt hat, steht noch was zwischen uns? Muss ich an irgendeiner Stelle euch noch um Vergebung bitten? Ist das nicht toll, wenn ein Vater so eine Frage stellt, bevor er die Augen schließt? Ja, das hat der Johannes der Täufer hingekriegt. Der hat den Menschen so in das Herz hineingesprochen, dass sie das plötzlich wollten und dass sie das plötzlich konnten. Und das siebte, bestimmt genauso schwierig. Er wird Ungehorsame klug machen. Ja, da denke ich an die Offenbarung Gottes gegenüber Hiob. Und da ist Gott ja sehr offen. Es gibt ja die zwei großen Offenbarungsreden Gottes gegenüber Hiob. Und in einer heißt es dann, da stellt Gott Fragen an Hiob. Sag mal, hast du schon mal probiert, den Leviathan an der Nase zu führen? Teufel, nicht wahr? Ein Bildwort für den Teufel. Das würde nicht gelingen. Und hast du schon mal probiert, die Sünder zur Umkehr zu führen? Kriegst du nicht hin. Du kriegst es nicht hin, jemanden an seine Sünde klarzumachen, die er vor Gott und den Nächsten trägt, und ihn zur Umkehr zu führen, geht nicht. Aber im prophetischen Auftrag, im Auftrag Gottes, geht es. Er wird die Ungehorsamen zur Klugheit führen. Ja, so viel hat also der Engel dem Zacharias da schon gesagt. Und nun hatte der Zacharias zusammen mit seiner Frau Elisabeth jahrelang um ein Kind gebetet. Ja, und jetzt kommt das Paradoxe der Situation. Der Zacharias kriegt diese Engelerscheinung, und zwar ja nicht nur eine Erscheinung, der hat ja gehört, was der Engel ihm gesagt hat. Da sagt der Zacharias, wie soll das zugehen? Ich bin doch schon viel zu alt. Aber bevor wir jetzt schmunzeln, wollen wir mal an unser eigenes Gebetsleben denken. Ist das nicht oft so, dass wir was beten und dann an die Erhörung überhaupt nicht mehr glauben, wenn sie nicht sofort so eintritt, wie wir es uns vorgestellt haben? Wir sind doch alle genauso. Der Engel wird übrigens zornig und sagt, weil du das, was du selbst erbeten hast, jetzt nicht glaubst, musst du erstmal eine Zeit lang stumm werden. Der kommt dann aus dem Tempel raus und kann sich nicht mehr verständlich machen. In Klammer, manchmal wäre es gar nicht so schlecht, wenn jemand eine Zeit lang stumm werden müsste. Klammer zu. Ja, wollen wir also nicht auf den Zacharias hier herabblicken. Ich habe gestern ein Buch gelesen, im Internet, das hat mich so fasziniert, von einem Heilsarmee-Major, ein Italiener, der in Frankreich gelebt hat, Erinio D'Abruzzo. Manche nennen ihn Enrico D'Abruzzo. Und eigentlich wollte ich nur eine bestimmte Stelle suchen und das Buch hat mich so fasziniert. Ich habe da ein paar Stunden drin gelesen. Der war als Kriegsgefangener in Deutschland und hat unwahrscheinlich viel erlebt. Als bekennender Christ die Wunder Gottes greifbar erfahren, war in einer Strafkompanie. Ich erzähle nochmal ein Beispiel, um klarzumachen, ja, dass Gott wirklich Gebete erhört, die unmöglich erscheinen. So wie damals, ja, Zacharias. Unmöglich, als alten Mann, dann noch ein Kind in die Welt zu bringen. Na, sowas hat er auch erlebt, der D'Abruzzo. Das will ich kurz berichten. Bin in der Nacht aufgewacht, habe sofort an dieses Buch gedacht und konnte nicht wieder einschlafen. Und zwar kam er auf die Idee, ein Gesuch zu schreiben an Heinrich Himmler, an den Obersten der Nazis und um eine Ferienzeit zu bitten, Urlaubszeit. Er möchte doch gern mal ein paar Wochen zu seiner Frau. Und als er seinen Kameraden, seinen Mitgefangenen das gesagt hat, haben die ihn alle für verrückt erklärt. Alle für verrückt erklärt. Das ist doch ein Wahnsinn. Du bist so eine kleine Null. Und der Krieg geht zu Ende. Das war 1944. Die Nationalsozialisten haben was anderes zu tun, als deine Gesuche zu lesen und zu beantworten, geschweige denn positiv zu beantworten. Und er sagt, ich mach's. Ich habe einen großen Gott. Und er betet und es vergehen Wochen und Wochen und seine ganzen Kameraden verspotten ihn. Na, was ist denn mit deinem Gebet? Was ist denn mit deinem Gott? Hör doch auf. Und eines Tages, das entwickelt sich jetzt auf eine wunderbare Weise, wird die ganze Kompanie versetzt, beziehungsweise das ganze Strafbataillon nach Hamburg, als dort der schlimme Bombenangriff war. Die mussten dann die verkohlten Leichen in den Ohlsdorfer Friedhof reinlegen. War eine ganz schlimme Zeit. Und immer wieder neue Bombenangriffe und er überlebt alles. Und dann werden die Reste dieser Kompanie gezwungen, nochmal eine Unterkunft zu bauen für die Machthaber. Und das machen sie in kürzester Zeit. Und er kommt dann, weil er diese Baumaßnahme befehligt hat, mit dem Obersten, der dann in diese Behörde einzieht, ins Gespräch. Und der ist mit Himmler persönlich bekannt. Und dann sagt er, ich habe vor ein paar Wochen ein Gesuch an den Heinrich Himmler geschickt. Hat das denn eine Chance? Und da sagt der andere, ich kenne den, ich werde mit ihm demnächst reden. Und der war so zufrieden mit der Baumaßnahme, dass er wieder ein Dach über dem Kopf hatte. Und er redet mit Himmler und Himmler genehmigt das. Und im März 1945 kriegt er die Genehmigung, als Strafgefangener in die Schweiz eine Urlaubsfahrt zu machen. Eine Wahnsinns, Erhörung, oder wie soll ich das sagen? Ja. Und Gott hat es bestätigt. Und alle, die ihn verspottet haben, wurden kreidebleich. Also Gott kann die unmöglichsten Dinge durchziehen. Das ganze Buch ist voll von solchen Erlebnissen und Erinnerungen. Der Lobgesang, wir haben ihn ja jetzt hier vor Augen, hat zwei Teile und die Predigt hat drei Teile. Die zwei Teile sind ganz schnell zu entdecken. Der erste Teil, Gottes Gnade für Israel. Gott hat Israel besucht, so heißt es hier. Der zweite Teil, da geht es dann direkt um den Täufer. Du Kindlein, er spricht dieses Kleine, den Säugling an. Du wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Und ich will auf diese zwei Teile eingehen, will dann aber noch einen dritten anhängen und mal fragen, was sagt denn dieser Lobgesang uns heute im Dezember 2020 inmitten unserer Corona-Plage? Aber gehen wir mal in die ersten zwei Teile hinein. Israel. Er hat besucht und erlöst sein Volk. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Volk, das, ich sage mal, so verwöhnt war, mit so vielen prophetischen Zusagen und so viele Könige, so viele Propheten, so viele Gottesmänner und Frauen gehabt hat wie Israel, wird, nachdem der Prophet Maleachi aufgetreten war, über 400 Jahre ohne Gotteswort gelassen. Kann man sich das vorstellen? Verschiedene Alte, Sterbende in den Altenheimen, in den Hospizen sind jetzt über einige Monate allein gelassen worden. Schlimm genug. Aber dieses Volk, über 400 Jahre keine Regung von Gott. Was war das? Das muss ja entsetzlich gewesen sein für jeden Frommen, der auf eine Antwort Gottes, vermittelt durch Propheten, dringend gewartet hat. Und jetzt darf dieser Zacharias in Gottes Auftrag sagen, Gott hat uns besucht. Diese Schweigespirale, von der die Elisabeth Nölle-Neumann gesprochen hat, diese Schweigespirale ist zu Ende. Es gibt wieder ein Lebenszeichen vom Himmel. Gott öffnet den Himmel für unser Volk. Und er findet kaum Worte, dieses Ereignis überhaupt richtig zu beschreiben. Und er spricht vom Horn des Heils, kann man gar nicht so schnell verstehen, wenn man nicht inmitten von Ziegenherden und was weiß ich aufgewachsen ist mit ihren Hörnern, die Widder. Das Horn hat in Israel immer die symbolische Bedeutung der Macht gehabt. Und jetzt verkündet der Zacharias, es ist gekommen ein Horn des Heils. Also Horn ist immer ein Machtzeichen. Jetzt kommt eine Macht. Jetzt kommt jemand, der mit Macht das Heil bringt und durchsetzt. Das war eine Botschaft. Wir glauben an einen Gott, der Heil bringt. Auch wenn er lange schweigt. Und hier sind wir schon mal ganz dicht in unserer Zeit angekommen. Wir Christen glauben an einen Gott, der Heil bringt, auch wenn er lange schweigt. Und wenn ich die Nöte und die Nachrichten sehe und die Diskussionen heute, nicht nur in Deutschland, auch sonst, dann hat man natürlich den Eindruck, dass Gott schweigt, dass er hier ein Volk, oder soll ich sagen, alle Völker der Welt erstmal mit Schweigen bedenkt. Aber man muss eben hier weiterlesen. Das Schweigen Gottes, das geht zu Ende. auch wenn es lange andauert. Denn er ist ein Gott des Heils und er ist ein Gott der Treue. Und das kommt hier gleich in Vers 69 zum Vorschein. Denn das Horn des Heils wird aufgerichtet im Hause des Dieners David. Also in der Nachkommenschaft des David kommt nun jemand, der das Heil bringt. Und zwar mit Macht, als Horn des Heils. 2. Samuel 7 steht die großartige Verheißung, die der David schon gekriegt hat, 1000 Jahre bevor Christus dann erschienen ist, dass Gott ihm einen Nachkommen erwecken wird, der dem Volk und über das Volk hinaus der ganzen Welt das Heil bringen wird. 1000 Jahre. 1000 Jahre gewartet, bis der Messias kam. Und er ist gekommen. Und deswegen haben alle die Recht gehabt, die Jesus damals zur Zeit, als er auftrat, in irdischer Gestalt, Sohn Davids genannt haben. Die haben das kapiert. Der blinde Bartimäus, der wusste gar nichts, der hat gar nichts gesehen. Aber das hat er irgendwann mal mitgekriegt. Aus dem Stamm Davids kommt jemand. Und jetzt kam er. Und er hatte nichts zu sagen, der Kleine, der Arme, der Blinde. Der hat nur gerufen, du Sohn Davids, erbarm dich doch über mich. Und die wollten ihm alle den Mund verbieten. Und er rief noch lauter und Jesus wendet sich ihm zu. Er hat auf den Namen Sohn Davids gehört. Und dann ist vom Hass die Rede. Der Zacharias redet von einem Jahrhunderte oder Jahrtausende alten Hass der Welt auf Israel. Ja, dieses Horn des Heils wird uns erretten aus der Hand der Feinde und aus der Hand aller, die uns hassen. Haben wir schon mal drüber nachgedacht, woher der Hass auf Israel kommt? Nach meiner Überzeugung ist das eine Inspiration des Teufels. Gott hat sich in den Kopf gesetzt, durch ein Volk die Welt zu segnen. Und deswegen mobilisiert Satan alles, was er überhaupt in Bewegung bringen kann, um dieses Volk kaputt zu machen und inspiriert die Völker im negativ-teuflischen Sinn, dieses Volk Israel zu hassen, weil es das auserwählte Volk ist. Anstatt zu kapieren, die sind ja auserwählt, um uns Segen zu bringen, rümpfen sie die Nase und oft nicht nur die Nase, sondern zücken das Schwert oder die Bomben, um dieses Volk auszulöschen. Ist ja interessant, nicht wahr, dass nicht der gesamte Islam Israel auslöschen will, sondern die Schiiten. Die wollen Israel ins Meer treiben. Die Sunniten, die kommen ganz gut zurecht und anscheinend jetzt immer mehr, ja, durch die neuen diplomatischen Beziehungen. Aber da gibt es doch welche, die wollen dieses Volk auf partout nicht mehr sehen, nicht mehr riechen, am besten überhaupt nicht mehr auf dieser Welt erdulden. Man kann Israel schon verstehen und die israelischen Politiker heute, wenn sie in Frieden leben wollen und eigentlich alles, was sie haben, viel haben sie ja nicht, bereit sind zu geben für Frieden. Und jetzt kommt der Zacharias und sagt, ja, das wird so sein. Ihr werdet eine Zeit erleben, wo ihr ohne Furcht vor euren Feinden leben könnt. Ohne Furcht. Ja, ich glaube, man muss mal in Israel gewesen sein und so einen Angriff, solche Sirenen erlebt haben. Wir haben das nicht selbst erlebt, aber wir kennen jemanden, der es erlebt hat, der uns das sehr anschaulich beschrieben hat. Wie viele Sekunden bleiben, um dann noch schnell in einen Luftschutzbunker zu kommen? Und dann diese Botschaft zu hören, es wird eine Zeit kommen, da könnt ihr ohne Furcht leben. Das ist doch großartig. In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ja, das ist Israel. Jetzt zweitens, der Täufer. Du Kindlein wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Der Wegbereiter Jesu tritt auf. Der war sich übrigens seiner Bedeutung durchaus bewusst. Der hat ja den Heiligen Geist schon vom Mutterleib an. Der war sich völlig bewusst, dass Gott durch ihn, durch seine Handlung, durch seine Worte, jetzt hier Weltgeschichte schreibt. Und trotzdem bleibt dieser Mann ganz, ganz demütig. Und sagt, ich muss abnehmen. Er muss groß werden. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm seine Schuhriemen auflöse. Das muss man sich mal zu Gemüte führen, zu wissen, dass ich eine weltgeschichtliche Mission habe und dass das, was ich sage, in Gottes Augen einen unendlichen Wert hat und trotzdem ganz klein bleiben, ganz gering, ganz demütig sein. Johannes 1, Vers 30 steht, dass, das ist ja ein tolles Wort, dass der Täufer gesagt hat zu Jesus, der jetzt nach mir kommen wird, der war früher da als ich. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand verstanden hat damals. Aber das ist so ein Ausdruck, ja, seiner Demut. Das ist der präexistente Gottessohn, den ich hier verkündige und ankündige und für den ich den Weg bereite. Du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung der Sünden. Ist alles wieder sehr kompakt formuliert, aber ich glaube, es ist doch ganz durchsichtig, was hier gemeint ist. Deswegen ist der Johannes aufgetreten und hat Leute getauft, um ihnen Vergebung schenken zu können. Das war ihm ja sein tiefstes Herzensanliegen. Aber um Vergebung schenken zu können, müssen die Leute erstmal Sündenerkenntnis haben. Was nützt es denn, wenn ich die Vergebung wie Schleuderware und das Volk bringe und es ist keine Sündenerkenntnis da? Und deswegen ist er aufgetreten, ja, wirklich mit einer Deutlichkeit und mit einer Festigkeit und bestimmt mit einem Zorn. Und die Leute haben es ihm abgenommen, der ist ein Prophet. Und den Soldaten hat er gesagt, sie sollen die Waffe nicht unnötig führen. Und den Zöllner hat er gesagt, sie sollen nicht mehr Geld abnehmen, als ihnen zusteht. Der hat also jedem ins Gewissen geredet. Aber alles nur um Sündenerkenntnis herbeizuführen, damit er Vergebung zusprechen kann. Und die Vergebung, das ist ja so wunderbar formuliert, in der Vergebung ihrer Sünden durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes ist die größte Barmherzigkeit, die Gott überhaupt uns geben kann. Dass er uns die Sünde wegräumt, dass er uns vergibt. Wir können gar nicht genug um Sündenvergebung bitten. Ich mache es jeden Morgen, damit beginne ich meine Gebete. Herr, vergib mir meine Sünden, dass ich nicht diesen Mistballast durch den Tag mit rumschleppen muss. Vergib, weg damit, in das tiefste Meer. Und das wollte der Täufer genau. Nichts anderes wollte er. Und dann plötzlich geht der Weg und geht der Blick ganz weit in die kommende Morgenröte hinein. Durch die uns besuchen wird, Vers 78, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Da verkündet er jetzt plötzlich ein Licht, ein überirdisches Licht. Da kriegst du ein Licht, da kriegt diese Welt ein Licht. Und das Licht ist stärker als alle Finsternis, stärker als der Tod. Das ist also, ja, was ist das? Das ist ja ein Blick in die Ewigkeit. Das, ein Blick in die neue Welt Gottes, wo es keinen Tod mehr gibt. Das ist gewaltig. Wenn man die Nachrichten hört, man kann es nicht mehr hören. Infektionszahlen, Todeszahlen. Wir leben ja wirklich in einer Todeskultur. Der Tod hat anscheinend das große Sagen hier. Man starrt gebannt auf so ein paar Zahlen. Ich will mich darüber jetzt gar nicht mehr groß auslassen, dass man die auch mit Vorsicht zu genießen hat, diese Zahlen. Aber selbst die, die stimmen, ja, dürfen doch nicht eine solche Angstwelle erzeugen und uns vergessen machen, was uns in Christus geschenkt ist. Ein Geist der Besonnenheit, ein Geist der Kraft, doch kein Geist der Angst. Manometer, wir haben ja mit manchen auch Christen gesprochen in den letzten Wochen. Was ist das für eine Angstpsychose, die da immer mehr um sich greift? Wenn das noch Monate so gehen soll, ich weiß ja gar nicht, wohin das führen soll. Mit der psychischen Gesundheit der Menschen. Hier guckt einer auf die kommende Morgenröte und nicht auf die Todesnachrichten. Das ist doch wohl ein Unterschied. Und er muss da gar nicht so lange überlegen. Er ist vom Heiligen Geist inspiriert und er weiß, dass das ja alles schon längst angekündigt ist. Ich habe nochmal die alte Biliams-Verheißung mir angeguckt. 4. Mose 24, 17. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Ist das nicht schön gesagt? Ein Stern aus Jakob aufgehen. Es wird hell werden in dieser dunklen Welt. Und dann werden sich die Leute nicht mehr vor dem Tod und vor der Finsternis ängstigen müssen, sondern dann ist der Tod überwunden. Und wir als Christen, wir wissen, er ist jetzt schon überwunden durch Christus. Steckt da nicht viel drin in diesem Lobgesang? Das ist Weltgeschichte, das ist Heilsgeschichte und das ist Seelsorge Gottes, pur. Aber nun möchte ich doch drittens noch etwas sagen, was dieser Lobgesang für uns heute zu sagen hat. Eine ganze Menge, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Ich habe nur vier Punkte herausgegriffen. Wenn der Lobgesang losgeht mit einem großartigen Lob, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, dann denke ich erstens, es ist doch auch unsere Aufgabe, Gott zu loben. Unabhängig von unserer Stimmungslage, unabhängig von der Weltlage. Es ist unsere Aufgabe, Gott täglich zu loben. Hast du Gott heute schon gelobt? Ich habe mir jetzt angewöhnt, was ein lieber Pfarrbruder aus der Uckermark mir vorgemacht hat. Der sagt, weißt du, wie ich aufstehe jeden Morgen? Ich sage, nee. Indem ich mein Bett nehme und es wegschleudere und laut rufe, gelobt sei Jesus Christus. Was sage ich, machst du das jeden Morgen? Sagt er, das mache ich und es tut mir gut. Und seitdem mache ich es auch. Ja, wie schnell vergessen wir das Lob. Ja, Lob und Dank ist ja auch unterschiedlich. Es sind zwei verschiedene Dinge. Ja? Im Dank sind wir immer mit drin, ist ja auch gut so. Ich hoffe, dass wir alle viel Grund zum Danken haben. Aber Lob ist völlig unabhängig von unserer Befindlichkeit. Da lobe ich einfach, weil Gott gelobt werden soll und Gott gelobt werden will. Unabhängig von unserer persönlichen Lage. Als der Mose gemerkt hat, dass ihm die Arbeit über den Kopf wuchs, hat er 70 Älteste berufen und hat gesagt, wisst ihr, was eure erste vordringliche Aufgabe ist? Ihr sollt Gott loben. Und dann kamen erst die richterlichen Aufgaben und was nicht alles da noch zu tun war. Aber als erstes sollten die Ältesten Gott loben. Und ich meine, wenn hier so ein vom Heiligen Geist inspirierter Prophet mit einem Lob beginnt, dann dürfen wir das auch machen. Loben zieht nach oben. Das Zweite, was wir hier lernen können, wenn wir hier vom Horn des Heils etwas hören, ja, wir können lernen, dass dieses Horn des Heils, dass diese Macht, die da sich in Christus Bahn bricht, ja nun wahrlich nicht nur Israel gilt, sondern der ganzen Welt. Seit Pfingsten ist das Heil allgemeingut geworden, dadurch, dass der Heilige Geist ausgegossen ist. Also bei aller Hochschätzung und Liebe für Israel, bitteschön, ich habe das Gleiche. Ja, durch den Heiligen Geist hat Gott mir geschenkt. Und wenn hier vom Besuch die Rede ist, dann wollen wir das mal ganz deutlich festhalten. Ein Besuch ist ja, wie soll ich sagen, eine meistens vorübergehende Sache. Ja, da kommt man zu Besuch. Und wenn ich aber unsere geistliche Realität ansehe, dann können wir doch schwerlich sagen, dass Jesus uns besucht. Nein, er ist kein Kurzbesuch. Er ist doch Dauergast. Ich hoffe, dass wir das alle wissen, dass er nicht nur ab und zu mal vorbeiguckt in unserem Laden, sondern dass er unser Dauergast ist. Bereitet doch feintüchtig den Weg dem großen Gast. Schönes Lied. Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. So heißt es in diesem schönen Lied. Und ich möchte da nur diesen einen Gedanken herausgreifen. Lasst alles, was er hasst. Denn Jesus, unser Haupt- und Dauergast geworden ist in unserem Herzen, dann müssen wir alles lassen, was er hasst. Jesus ist nicht nur ein Jesus der Liebe, sondern auch ein Hasser. Er hasst die Sünde und die muss weg aus unserem Leben. Und das ist das Zweite, was wir aus diesem Lobgesang entnehmen, dass wenn schon Jesus unser Dauerbesuch geworden ist durch den Heiligen Geist, dann auch die Sünde weg muss. Ich weiß nicht, wer da noch an irgendwelchen Lieblingssünden festhält unter uns. Die nehmen ja ganz unterschiedliche Formen an. Ja, ob das nun verkappter Hochmut ist oder verkappter Neid oder Tratscherei oder Festhalten an zeitlichen Gütern oder Unversöhnlichkeit oder mangelnde Zeugnisfreude. Ja, die Sünde, die kann ja vielerlei Gestalt annehmen. Das muss alles weg. Lasst alles, was er hasst. Ja, lasst es los. Ja, damit es euch nicht von Jesus wegzieht. Ja, dann ein drittes, was wir aus dem Lobgesang für uns mitnehmen können. Israel wurde hier also von den Feinden errettet. Ja, irgendwann waren die Römer weg vom Fenster und alle anderen, die Israel unterdrückt haben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, waren irgendwie auch alle weg vom Fenster. Und wir wissen, ich habe es ja eben auch gesagt, dass es eine Zeit geben wird für Israel, wo es keine Feinde mehr geben wird. Aber für mich, für uns ist das ein Anlass, mal auch uns zu fragen, erbitten wir denn vom Herrn auch Bewahrung vor unseren Feinden? Haben wir überhaupt Feinde? Haben Christen Feinde?
Ja.
Ja, ich würde sagen, drei Feinde haben wir in jedem Fall, auch wenn es uns gut geht. Sünde, Tod und Teufel, das sind in jedem Fall Feinde, auf die wir uns einstellen müssen. Aber es gibt natürlich allerlei mögliche Gestalten. Ja, Missgunst anderer Menschen, Feindschaft anderer Menschen, Hass anderer Menschen, heimtückische Krankheiten, so wie diese Corona-Plage. Und ich denke, das werden wir jetzt auch gleich machen nach der Predigt, dass wir Gott bitten dürfen, diese Plage von uns zu nehmen. Ja, so wie damals auch der Zacharias dass er uns erretten wird von unseren Feinden. So darf ich doch bitten, Herr, errette uns von dieser Plage. Nimm diese Angstpsychose von der Menschheit wieder weg und hilf ihr, dass sie sich erneuert und dass sie sich zu dir neu hinwendet. Das darf ich doch wirklich Gott ans Herz legen. Ob da nun sich einer impfen lassen will oder nicht, das ist völlig sekundär. Primär ist, dass er Gott bittet, die Plage wegzunehmen. So, und das Letzte, und das ist dann nochmal der gewaltige Blick nach vorn. Zacharias hat ja das aufgehende Licht aus der Höhe angekündigt und eigentlich schon gesehen. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Ich habe mir manchmal überlegt, sogar in unserem eigenen Bibelkreis, wenn da auch sich die Angst breit macht vor der derzeitigen Situation. Ich habe festgestellt, mit Argumenten ist da gar nicht so viel zu machen. Wenn einer jetzt Angst hat und sich auch meinetwegen vielleicht sogar in Todesangst hinein steigert, was mache ich denn mit so einem Menschen? Ja, neulich habe ich ja eine über 100-Jährige besucht im Altenheim, so mit Glaswand und allem drum und dran. Ja, und da hatte ich mir auch überlegt, ja, wenn sie jetzt wirklich auch angebissen ist von Todesangst, was sage ich ihr? Und siehe da, sie hat mich getröstet. Es kam ganz anders. Ja, ich bin gefestigt im Glauben. Ist doch wunderbar, wenn man sowas hört. Aber es gibt natürlich viele andere, die müssen getröstet werden. Und wie mache ich das? Ich denke, nicht mit Argumenten, sondern mit Gebeten. Beten wir für Menschen, die sich jetzt haben anstecken lassen. Ich meine jetzt nicht von Corona, sondern von diesem Angstvirus. Beten wir für diese Menschen, damit sie wieder durchatmen können, damit sie wieder frei werden. Es ist ganz wichtig, dass wir auch für Nachbarn und Arbeitskollegen beten. Es ist ja oft so, diese Corona-Dinge gehen durch Familien hindurch. Schon allein an der Impffrage können sich Freunde in die Wolle kriegen. Ja? Und es entstehen Konflikte, die man gar nicht will und die trotzdem aufkommen. Und ich denke, Manometer, wenn das dem Teufel gelingt, dass er an dieser Corona-Geschichte Familien kaputt macht, ja, und Freundeskreise oder Bibelkreise gefährdet, ja, das wollen wir ja wohl ihm nicht gönnen, diese Freude. Nein, da wollen wir doch fest im Gebet bleiben und dem Herrn dann wirklich zutrauen, dass er diese Angst nimmt. Ich will schließen mit meinem ersten Gespräch als junger Vikar mit einem sterbenden Mann. Ich ging mit Zittern und Zagen zu dem hin, hatte einen kleinen Abendmahlskoffer dabei und werde ich nie vergessen. Er empfängt mich im Schlafzimmer, ich gehe hin und er sagt zu mir, ach, der junge Vikar ist da, das ist aber schön. Wissen Sie, ich kann mir gut vorstellen, wie es Ihnen jetzt geht. Sie werden wahrscheinlich nicht wissen, was Sie mir sagen. Ich sage, da haben Sie eigentlich recht. Aber ich tröste Sie, sagt er. Ich habe alles vorbereitet. Hier auf dem Nachttisch liegt die aufgeschlagene Bibel mit diesen Worten, die Sie mir bitte gleich zusprechen. Daneben liegt das starkste Gebetsbuch, auch aufgeschlagen, mit einem Gebet für Sterbende. Und dann habe ich noch ein Lieblingslied. Wenn Sie wollen, dürfen Sie mir das vorsingen. Und wissen Sie, ich kann sterben. Werde ich nie vergessen. Der sagt nicht, ich muss sterben. Der sagt, ich kann sterben. Ist das nicht wunderbar? Ein gläubiger Mann war mein erstes Gespräch mit einem Sterbenden. Und anstatt, ja, dass ich ihn jetzt trösten musste mit irgendwelchen Trost, den ich gar nicht hätte sprechen können, ging ich getröstet nach Hause. Und so wollen wir uns trösten lassen von diesem wunderbaren Lobgesang des Zacharias. Amen.